Hallo und herzlich willkommen und Frage an meinen Gast, die Cartoonistin Miriam Wurster. Wenn Sie eine Karikatur von sich selber zeichnen würden, was wäre darauf zu sehen?
Also ich fange ja gerne immer mit meinen Haaren an, weil die relativ typisch sind. Man erkennt mich schlecht mit Mütze, habe ich festgestellt. Die Haare sind doch sehr prägnant, also sehr hell, fast weiß und lockig und stehen meistens in alle Richtungen. Das und vielleicht auch die spitzen Augenbrauen, das ist auch ein bisschen typisch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Miriam Wurster. Cartoons aus der Kartonagenfabrik.
Servus, herzlich willkommen bei uns. Miriam Wurster, moin nach Bremen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sitzen im Studio von Radio Bremen. Was sehen Sie gerade?
Ich schaue auf eine Wand mit Filzvierecken, würde ich mal so beschreiben, in so einer kleinen Kabine. Ja, wie so eine Sauna ist es eigentlich.
Aber nicht so heiß.
Nicht so heiß.
Ich sitze in so einem Holzstudio, holzgetäfelten Studio mit einer Aussichtsplattform. Da sehe ich unsere Redakteurin und den Techniker. Und ich habe auch so ein Minifenster, da sehe ich draußen ein klein bisschen grün. Das ist sozusagen die Szenerie.
Sehr schön.
Jetzt geht's los. Wir haben gerade schon gesagt, Cartoons aus der Kartonagefabrik oder Kartonagenfabrik. Erzählen Sie uns mal von dem Ort, an dem Sie arbeiten, von Ihrem Atelier.
Ja, das ist also tatsächlich, war das mal eine Kartonagenfabrik. Das ist nicht ausgedacht. Ich schreibe das immer mal ganz gerne in meinen Lebenslauf hinein, weil es so gut passt.
Aber man sagt, Achtung, jetzt kommt ein Cartoon oder ein Karton.
Genau. Das ist eine ehemalige Kartonagenfabrik und es war mehrstöckig ursprünglich und es ist im Krieg eine Bombe draufgefallen. Jetzt ist es nur noch einstöckig und schon lange in der Hand von Künstlerinnen und da sind Ateliers drin, teilweise auch Wohnateliers, Wohnungen. Es ist wenig perfekt saniert, kann man sagen. Es wird im Winter ganz schön kalt da, aber es hat eben viel Charme. Es ist in einem sehr schönen Hof gelegen, wo Handwerker sind, aber auch inzwischen viele Medienschaffende.
Also ein inspirierender Ort, an dem dann Ihre Cartoons entstehen, die bundesweit zu sehen sind, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung oder im Spiegel. Sagen Sie mal eine Zeichnung, an die sich vielleicht einige Leute erinnern aus der letzten Zeit oder sonst sag ich eine.
Ich habe gerade in der Süddeutschen oder vor einiger Zeit in der Süddeutschen eine Zeichnung gehabt, die war ein bisschen ausführlicher, opulenter. Da habe ich Freiheitskämpfer gezeichnet, also zum Beispiel Spartakus für die Freiheit der Sklaven und so weiter. Wen habe ich noch? Jeanne d'Arc und noch diverse andere. Und am Ende taucht Friedrich Merz auf als Freiheitskämpfer für den Heizkeller.
Ich kann mich erinnern. Es gibt noch eins aus jüngster Zeit aus der Süddeutschen, da haben sie Donald Trump gezeichnet. Da gab es gerade Streit zwischen Trump und Papst Leo. Und Trump unterzeichnet da bei Ihnen auf Ihrer Zeichnung ein Dekret, will jetzt für Weihwasser aus Rom 100% Strafzoll.
Genau.
Auch sehr schön.
Danke.
Stellen Sie sich manchmal vor, dass da mehrere hunderttausend Menschen Ihre Zeichnungen anschauen, vielleicht sogar laut loslachen am Frühstückstisch?
Also eigentlich ist die Vorstellung eher die Leute, die mir manchmal Resonanz geben, die dann sagen, ja, das war gut heute oder habe ich nicht verstanden. Die habe ich mehr so im Kopf. Also diese 100.000, die sind nicht so wirklich wahrnehmbar, aber sie sitzen mir schon im Nacken. Das ist schon eine große Verantwortung, wenn man weiß, das wird von so vielen gesehen, dann will man eigentlich schon ganz gerne was Gutes abgeben.
Sind Sie schon mal mit dem Zug gefahren und haben jemand gesehen, der die Zeitung neben Ihnen liest und tatsächlich eine Karikatur von Ihnen hat?
Ja, das ist tatsächlich schon einmal mit einer von mir, einmal mit einer von einer Kollegin passiert und das ist ein toller Moment, das zu sehen, wie die Leute das dann ja nutzen und angucken.
Also hoffentlich auch lachen.
Genau.
Oder schmunzeln. Und haben Sie sich dann auch geoutet? Haben Sie gesagt, das ist von mir? Eher nicht.
Nee, das wäre mir jetzt doch zu peinlich gewesen.
Okay.
Das kann man mal zeichnen, ja.
Aber wenn Sie Leute neu kennenlernen und sagen, was Sie beruflich machen, ist es ja ein Beruf, den gibt es ja jetzt gar nicht so oft. Was sind so typische Reaktionen?
Meistens kommt so ein
Cartoonistin,
Ja, also auf Ämtern würde ich jetzt auch erstmal sagen, ich bin Zeichnerin, weil ich zeichne ja auch noch andere Dinge. Ich bin auch als Illustratorin immer noch ein bisschen tätig. Oder ich zeichne auch für mich. Ich zeichne auch Skizzenbuch. Also wenn man die Cartoon-Tätigkeit nennt, dann ist das meistens verbunden mit Fragen.
Zum Beispiel? Frage?
Frage, kann man davon leben? Gott.
Antwort?
Recht oft. Ja, ich lebe davon schon seit längerer Zeit, ja. Man kann davon leben, man wird aber nicht steinreich.
Noch eine Frage.
Von den Leuten?
Ja.
Ja, hast du nicht Sorge, dass dir irgendwann die Ideen ausgehen? Das wird eigentlich immer gefragt.
Antwort?
Und das ist manchmal so am Dienstag Vormittag, wenn ich dann für die SZ zeichne, dann frage ich mich das auch, ob heute der Tag gekommen ist, wo mir die Ideen ausgehen. Aber man hat dann doch so seine Techniken und irgendwas muss da sein um 2 Uhr.
Es geht immer weiter. Aber sagen Sie mal, die letzten Wochen, womit waren Sie so beschäftigt?
Meinen Sie thematisch?
Ja, ja, was haben Sie so getrieben? Was haben Sie so gemacht? Beruflich?
Beruflich? Ja, vor allem Cartoons gezeichnet. Und dann das, was da alles noch mit dranhängt, also wie Büro aufräumen, Steuer machen, Sachen für Wettbewerbe raussuchen. Es gibt jetzt gerade so einen Wettbewerb von der Baxo. Und da geht es um Altersbilder.
Was ist die Baxo?
Baxo, oh je, das, jetzt kriege ich die Abkürzung nicht. Das ist was Staatliches.
Also es geht um Senioren, die organisiert sind und der Bund spielt auch mit rein.
Genau, die möchten gerne unveröffentlichte Cartoons haben und ja, die müssen dann auch erstmal gezeichnet werden.
Hier ist 1:1 der Talk, heute mit meinem Gast Miriam Wurster, Cartoonistin, die uns aus Bremen zugeschaltet ist. Also würden Sie uns denn diesen Beruf der Cartoonistin, der Zeichnerin ans Herz legen?
Ja, es ist ein wahnsinnig schöner Beruf, aber es hat auch seine Schwierigkeiten. Man kann das nur als Selbstständige machen. Inzwischen gibt es auch viele von den Kolleginnen, die einen Brotberuf haben und dann zusätzlich auch noch zeichnen. Aber es gibt auch noch, sagen wir mal, die Hälfte der Zeichnerinnen macht das beruflich, also vielleicht gemischt mit anderen Jobs.
Worauf würden Sie sagen, kommt es an? Sind es die Ideen, ist es die Zeichenkraft, sind es die Kontakte, die guten Nerven? Was ist es?
Oh, das ist so eine Mischung von allem. Jemand hat mal gemeint, ja, Qualität setzt sich durch. Das stimmt schon auch, aber da habe ich dann im Lauf meiner Laufbahn festgestellt, es reicht nicht. Also man muss schon auch mitmischen. Man muss so ein bisschen Gelegenheiten ergreifen, so wie jetzt hier heute. Früher habe ich mich so ein bisschen gescheut. Da hatte ich Ängste, sowas zu machen und mich irgendwie zu blamieren. Und das muss man so ein bisschen überwinden. Also sich so ein bisschen auch zeigen und ein bisschen klappern. Nicht warten, dass einem jemand den Teppich ausrollt. Natürlich, die Idee ist vielleicht erstmal das Wichtigste oder auch das Schwierigste. Aber ich würde trotzdem sagen, 50% vom Cartoon leistet das Bild, weil das ist schon, denke ich mal, im günstigen Fall mehr als das, was in der Sprechblase steht, sondern die Zeichnung, die trägt das mit. Also die schafft den Rahmen, die schafft die Szenerie, die schafft eine Stimmung, die da einfach mit dazugehört.
Und rein technisch gesehen zeichnen vermutlich inzwischen am Rechner, am Computer?
Genau, also das ist ein bisschen schade, weil man zunehmend wenig Originale hat und das Original ist schon so eine Qualität für sich. Also eine Zeichnung, die es nur einmal gibt, wo man sieht, wie die Aquarellfarbe eingezogen ist in das Papier, das ist, finde ich, unerreicht. Aber das ist eben wahnsinnig praktisch mit den Tablets darauf zu zeichnen und man ist damit relativ schnell und kann eben auch für die tagesaktuelle Arbeit ist man schneller als auf Papier, würde ich sagen.
Weil man zum Beispiel auch Fehler ganz schnell ausbügeln kann, einfach nochmal einmal zurück und dann kann man den Strich wieder ansetzen. So,
genau.
Sonst würde man möglicherweise ein Bild versauen mit einem falschen Strich.
Genau, ja. Da ging früher natürlich einige Zeit mit drauf, mit Zeichnungen, die so noch nicht gingen und vielleicht nicht mehr zu korrigieren waren. Und dann konnte man nochmal von vorne anfangen.
Jetzt ist das immer so eine Sache mit Zeichnungen, wenn wir im Radio reden, aber wir kriegen es hin. Um mal nämlich Ihren Humor zu beschreiben, gibt es etliche Zeichnungen, die kann man auch ohne Bilder dazu verstehen, hoffe ich, indem wir sie erklären. Ich sag mal, fangen wir mit einem an. Also auf einer Zeichnung von Ihnen sieht man einen Bahnschaffner in einem engen Gang, der sich zur Seite dreht. Er hat, würde ich sagen, eine relativ schmale Taille, aber einen enormen Kugelbauch. Und wie gesagt, er dreht sich jetzt zur Seite, Gang total blockiert und Bildunterschrift Schaffner, der sich seitlich dreht, damit man besser vorbeikommt. Ja, finde ich toll.
Danke.
Hat mir sehr gefallen. Hat es Ihnen auch mal so gegeben?
Also, ja. Also das ist jetzt tatsächlich so ein Beispiel, wo ich das aufgreifen konnte aus dem gelebten Leben. Das war im Zug so, ist mir das passiert und war eine niedliche Situation und die konnte ich dann eins zu eins für die Titanic abzeichnen.
Was Sie nicht erlebt haben, ist die Bachblütenszene vom Bahnhof Zoo, so heißt die Zeichnung. Und da sieht man einen Dealer, der ruft so im Klo da rum am Bahnhof Zoo, 250 Globuli für ein Zwanni.
Genau. Das ist also eine Szene von älteren Damen. Und das ist eine Übertragung, würde ich mal sagen, die komisch ist, weil man eine Szene, die man kennt, nimmt, aber was dran verändert. Und in dem Fall sind es die Figuren, also eben nicht die Junkies und Dealer, die man sonst da vor sich sieht, sondern es sind ältere Damen mit Hütchen und Stola, die eben ihre Bachblüten da abholen wollen.
Apropos ältere Damen, man sieht auf einer Zeichnung eine relativ rustikal gebaute ältere Dame, die zieht also eine Verkäuferin am Schlafittchen über die Ladentheke und brüllt sie an. Wie? Harmonietee ist alle?
Ja, habe ich nicht so erlebt.
Aber könnte es unter Umständen geben. Also viel, wie würden Sie es denn beschreiben? Ich würde sagen Alltagsszenen, aber irgendwie mit so einer subversiven Kraft zur Anarchie.
Ja, das würde mich schmeicheln. Würde mir schmeicheln. Stimmt, das ist so ein bisschen so ein Wunsch von uns, glaube ich, immer. So ein bisschen aus den Angeln zu heben oder die Situation abzuwandeln in etwas, ja, die Langeweile, die man auch im Alltag so hat, damit zu spielen und was Witziges draus zu basteln.
Einen habe ich noch von Ihnen. Man sieht einen älteren Typen schwimmen im Swimmingpool und er schaut konzentriert an den Rand vom Pool. Da sieht man lauter nackte Füße, nur die nackten Füße von Leuten auf den Liegen und Bildunterschrift Pathologe auf Urlaub.
Ja.
Nur ein Blick für die Füße. Fehlt nur das kleine Etikett, das dran hängt.
Genau.
Das kleine Schildchen, das dran hängt.
Ja.
Was ist denn letztendlich für Sie schwieriger, die Idee oder die Umsetzung als Bild, als Zeichnung?
Erstmal Idee finden auf Zuruf, das ist echt schwer. Jetzt dieser Pathologe, das ist für die Titanic entstanden, das hatte ich dann mir irgendwann überlegt und anbieten können. Dafür ist ja Zeit.
Schwierig sind dann vielleicht die Terminaufträge, wo Sie dann beispielsweise für die Süddeutsche oder den Spiegel in relativ kurzer Zeit dann was entwickeln müssen, möglicherweise eben auch zu einem politischen Thema.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil es einmal diesen Zeitdruck hat und man ja auch in den Themen erstmal sehr eingegrenzt ist. Und da dann sich was aus den Fingern zu saugen, das ist harte Arbeit.
Also das heißt, Sie müssen im Grunde genommen immer auf der Höhe der Zeit bleiben, dass Sie auch wirklich sozusagen zu jedem Politiker, zu jeder Politikerin irgendwie schon gleich Assoziationen haben, an wo Sie auch ansetzen können.
Also ich fange an, am Abend vorher mich so ein bisschen einzuschauen mit heute oder Tagesthemen und Internet und schaue erstmal, welches Thema ist aktuell, welches Thema haben die Kolleginnen noch nicht bearbeitet in den letzten Tagen. Und dann muss ich da irgendwo einhaken können. Das ist eigentlich der schwierigste Moment, irgendwo was zu finden, wo ich dann das Gefühl habe, ja, da kann man jetzt was draus machen.
Jetzt fällt auf über die Jahre, dass es bestimmte Namen gibt oder gab in der Szene der Cartoonisten, gerade für Zeitungen, die immer wieder aufgetaucht sind, zum Beispiel Horst Heitzinger oder Pep Schottscheber oder früher auch Hieronymus. Was aber schon auffällt, es sind relativ wenige Frauen dabei. Was ist der Grund dafür?
Also ich habe auch relativ spät damit angefangen. Also ich hatte das Glück, dass in meiner Hochschule für Künste in Bremen, dass da eine Cartoon-Gruppe entstanden ist und ich da so eine Grundlage bekommen hatte und auch schon einfach großes Interesse dran hatte. Hatte dann aber auch das Gefühl, ja, das machen eigentlich nur Männer. Und habe dann erstmal nicht gedacht, ja, da gehe ich jetzt drauf los und wollen wir doch mal sehen, sondern erstmal mein Geld mit Illustrationsaufträgen verdient, lange Zeit. Und irgendwann dann doch nochmal gedacht, ja Mensch, müsste man eigentlich doch nochmal versuchen. Und zu der Zeit gab es tatsächlich fast keine Frau, gerade auch nicht im politischen Bereich. Aber inzwischen sind es doch einige.
Also es ist ein harter Weg auch gewesen wahrscheinlich. Wir werden drüber reden, wie Sie zur Cartoonistin geworden sind. Wir gehen jetzt in die Kindheit und Jugend unseres Gastes Miriam Wurster, Cartoonistin, geboren in Hamburg in den 60er Jahren. Was ist denn Ihr Bezug zu Ihrer Geburtsstadt Hamburg?
Ja, also so richtig viel Bezug habe ich nicht mehr dazu. Ich kann nicht sagen, dass ich mich gut auskenne in Hamburg. Ich fahre gerne mal hin und zu irgendeiner Gelegenheit oder gucke mir eine Ausstellung an. Aber es sind so ein paar Kindheitseindrücke, die noch im Kopf sind. Also wir lebten damals in einem Vorort in Schenefeld. Ich sehe noch so eine Straße vor mir und so eine Szenerie, wo ich irgendwann mal über die Straße lief und laufen wollte. Es kam von ganz hinten ein Auto und es kam näher und näher und näher. Ich habe mich nicht getraut, rüber zu rennen. Erst als es ganz kurz vor mir war, bin ich doch rübergerannt. Und das sind so kleine Vergangenheitsfilmchen, die ich noch habe. Aber ansonsten, ich war 6, dann da ist die Familie umgezogen nach Schwaben.
Nach Waldstätten bei Schwäbisch Gmund in der Alb sozusagen.
Genau, auf die Schwäbische Alb oder auf den Alb drauf, also so den Rand der Alb in ein kleines schwäbisches Dorf. Und da wurde ich dann eingeschult.
Und war das ein Albtraum, blödes Wortspiel?
Das war tatsächlich ein Kulturschock. Also ich kannte ja niemanden in der ersten Klasse. Und ich hatte eine Lehrerin, die war schwarz gekleidet mit einem grauen Dutt. Ganz streng sah sie aus und sie kam mir steinalt vor und ich habe sie nicht verstanden.
Es wurde geschwäbelt.
Genau, sie hat breites Schwäbisch gesprochen.
Sie hatte rehbraune Augen.
Ja, also der Anfang war schwierig. Echt schwierig. Ja.
Aber
es ist schon, würde sagen, so eine Heimat für mich. Das ist es geworden und es ist mein landschaftliches Ideal. Also diese Alp und diese Landschaft, die ist wirklich außerordentlich schön.
Wollen Sie uns mal beschreiben, wie schaut es da aus?
Es ist eben nicht so schroff, wie die Alp oben ist, sondern es ist so lieblich geschwungen. Hügelige Berge, also man kann schon sagen Berge, aber eben kleine Berge, sehr grün. Und wenn man da rumkurvt, dann verändert sich ständig die Szenerie. Und ja, es ist wirklich eine schöne Gegend. Das vermisse ich so ein bisschen in Bremen.
Und haben Sie das vielleicht schon mal, diese Landschaft, in irgendeine Zeichnung eingebaut, in irgendeine Karikatur oder einen Cartoon?
Also ich habe jetzt keinen direkt vor Augen, aber das wird schon so sein, denke ich.
Dass das mitschwingt.
Ja.
Wie können wir uns Sie als Kind vorstellen? Was hatten Sie so für Hobbys, für Interessen, für Leidenschaften?
Pferde, natürlich. Ich wollte eigentlich auch erstmal Tierärztin werden. Zeichnen kam erst so zum Ende der Schulzeit, wurde das wichtig. Ich habe Querflöte gespielt, lange Zeit, und dann schien mir das zu lieblich zu sein und dann habe ich noch mit Saxophon angefangen, aber das war dann irgendwann auch mit dem Ende der Schulzeit war dann auch das mit dem Saxophon erstmal zu Ende.
Also erzählen Sie doch mal von Heldinnen und Helden der Jugend. Wer war das so? War es Susi Quattro oder haben Sie Winnetou geliebt mit den Pferden, Pippi Langstrumpf? Wer waren so die Menschen, die Sie beeindruckt haben?
Ja, tatsächlich, in Winnetou war ich schwer verliebt, auf jeden Fall.
Ich auch.
Fand ich ganz toll, ja. Und manchmal auch der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
Old Shatterhand
fand ich auch gut. Ja, das war toll. Das war natürlich so diese Sonntagnachmittage und dann Pierre Brice, das war sehr romantisch. Ansonsten später die wichtigste Person jetzt aus dem Musikbusiness, das war Nina Hagen. Das weiß ich auch von vielen gleichaltrigen Frauen, denen es ähnlich ging. Das war so wichtig, Nina Hagen zu haben, weil ich bin ja auch noch in einer Zeit aufgewachsen, wo das Frauenbild doch schon sehr traditionell noch war. die Mütter eigentlich, die Frauen meistens zu Hause blieben, mit dem Beruf aufgehört hatten und die interessanten Jobs hatten alle Männer. Und das hat mich schon sehr beschäftigt und gestört. Und Nina Hagen war eine, das war halt die Revoluzzerin, ne? Die hat ja unglaubliche Sachen gemacht, die man als Frau auf keinen Fall machen durfte. Und das war meine Heldin.
Also sie war frech, sie war laut, sie war bunt, schrill auch.
Genau.
Mhm. Ich glotz TV hat sie gesungen.
Ja.
Also das hat was ausgelöst in Ihnen.
Ja, das war wahrscheinlich sowas, was ich gespürt habe, diesen Ausbruchswunsch. Dafür war ich aber selber viel zu schüchtern und brav. Aber Nina Hagen hat es gemacht. Aber ich später dann eben auch so mit meinen Zeichnungen eher. Also dann bin ich nicht die Punkerin geworden, die ich vielleicht ganz gerne auch geworden wäre, sondern ich konnte das besser zeichnerisch umsetzen. So ein bisschen steckt das auch immer noch drin, dieser Wunsch, sowas zu machen, was Unerwartetes und was vielleicht auch über die Grenzen hinübergeht.
Und hatten Sie denn sowas wie einen Traumberuf in Ihrer Jugend?
Ja, also auf jeden Fall Tierärztin. Ich hatte dann mal ausprobiert, nach dem Abi habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und mich im sozialen Berufen ausprobiert, erst im Altenheim und dann in einer Werkstatt für Behinderte, aber dann doch auch schnell festgestellt, dass ich da nicht geeignet für bin. Aber es war eine gute Erfahrung.
Nun sind ja einige Ihrer Cartoons auch politisch. Was hat Sie denn politisiert? Also die Friedensbewegung beispielsweise der Anfang 80er, war das ein Thema für Sie?
Ja, also bei uns gab es ja Mutlangen auch, wo dann, ich glaube, die Pershings installiert werden sollten.
Diese Mittelstreckenraketen der Amerikaner. Heute wünscht man sich, dass welche kommen. Damals wollte man auf gar keinen Fall welche haben.
Ja, da wurde demonstriert, das war auf jeden Fall wichtig. Und
Anti-AKW.
Anti-AKW, Feminismus hat mich schon auch interessiert. Also das kam schleichend, würde ich sagen. Es hat mich jetzt für die Zeichnung erstmal nicht so interessiert. Das hat sich erst entwickelt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, politische Sachen, die mich gestört haben, im Cartoon umzusetzen.
Und haben Sie schon in der Schülerzeitung mitgearbeitet?
Ja, genau. Also das war auch ein richtig guter Moment, also in die Schule zu gehen und da noch etwas anderes zu haben, was auch so einen Freiraum geboten hat, zusammen mit anderen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und da habe ich dann auch im Grunde schon meine ersten Cartoons gemacht, ohne es genau zu wissen. Also ich habe mal die Brigitte persifliert und die hieß dann Igitte. Und ich habe dann dieses Vorher-Nachher-Schema, die Frau, die vorher eigentlich ganz normal aussieht und nachher furchtbar entstellt wirkt, das hatte ich dann gezeichnet. Und das war im Grunde so einer der ersten Cartoons.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Miriam Wurster, schrei mich bitte nicht so an.
Das ist der Titel Ihres letzten Buches, erschienen beim Verlag Antje Kunstmann in München und bezieht sich auch auf einen Cartoon von Ihnen. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein wunderschönes Buch, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ist 24 erschienen und hat richtig viele Seiten, 210, und sehr, sehr viele Cartoons drin. Und das ist im Grunde eine Werkschau meiner Arbeit, vielleicht vor allem der letzten 10 Jahre, aber es sind auch noch welche von vorher drin. Also es ist so eine Sammlung von meinen Besten.
Also letztendlich auch natürlich ein schönes Kompliment, sowas zu machen.
Absolut. Also das war für mich ein ganz toller Glücksfall, bei dem tollen Kunstmann Verlag ein Buch gedruckt zu bekommen. Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ich hatte schon mal auf einer Buchmesse versucht, so den Kontakt herzustellen. Und ich glaube, ich hatte auch schon mal was hingeschickt. Und daraus ist aber nichts entstanden. Und ich habe das nicht weiter verfolgt. Und dann kam aber der Kontakt zustande über Lisa Hürtgen, die auch da arbeitet. Genau wie das jetzt die Entscheidung war, weiß ich nicht. Aber es kam jedenfalls die Frage, wollen wir nicht ein Buch machen? Und das ist natürlich ein Traum.
Wie kamst du dem Buchtitel? Also was ist auf dem Titelbild zu sehen?
Da ist eine Frau, also es ist eine stürmische Situation am Meer, hier an der Küste, mit riesigen, gewaltigen Wellen. Und oben auf der Welle ist ein kleiner Mann, der offensichtlich sehr in der Bredouille ist, weil er ins Wasser gefallen ist. Am Ufer steht eine Frau im gelben Mantel und ruft ihm zu, schrei mich bitte nicht so an. Das habe ich gemeinsam mit Moritz Kirschner, der jetzt den Verlag leitet, ausgesucht. Also wir hatten diverse Cartoons ausprobiert und wollten etwas haben, was auch so eine gewisse Power rüberbringt, also einen starken Ausdruck hat. Und das ist durch diese Gefahrensituation einfach gegeben.
Wie war das denn für Sie, nochmal den gesamten Bestand an Cartoons, quasi Ihre ganze Karriere durchzugehen, um auch zu überlegen, was da rein könnte in das Buch? Was war das für eine Reise?
Das war schön. Also schön, da in die Archive zu gehen und dann rauszusuchen und zu filtern und zu gucken, manche Sachen zu finden, die man schon vergessen hatte und dann zu gucken, was passt, auf welche Seite, was ist eine gute Doppelseite, welche Doppelseitengeschichten aus der Titanic passen da rein und wie verteilt man die ins Buch. Ein paar Skizzen sind auch drin. Die aktuellen Sachen muss natürlich so sein, dass man die in 2-3 Jahren auch noch versteht. Deshalb so ganz viele politische sind nicht drin, weil das mit den politischen Cartoons, das ist schon oft sehr tagesaktuell und manchmal schon nach 3 Jahren weiß man nicht mehr genau, worum ging es denn da.
Und
da
so sind, viel zum Thema Politik.
Ja.
Und haben Sie auch was wiederentdeckt, was Sie schon fast vergessen hatten?
Ja, aber da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Vielleicht die armen Mönche oder die Einsiedler sehe ich hier gerade, wo der eine Einsiedler vor seiner Höhle sitzt und sich einen Tee macht und der andere steht davor und sagt, noch 2 Stunden Kontemplation, dann mache ich Feierabend. Ich glaube, den hatte ich zum Beispiel schon wieder vergessen gehabt.
Ich sehe hier gerade einen vor mir, da sieht man also ein Theaterpublikum von hinten, man sieht so auf die Bühne. Und ein Mensch im Publikum steht auf in diesem Theater und schreit laut, Dieter, Dieter. Und drunter steht die Freunde des Statisten.
Genau. Ja.
Also, jetzt waren wir ja vorher an einem Punkt im Leben stehen geblieben, als noch gar nicht klar war, dass Sie das machen würden beruflich, dass Sie Cartoonistin werden. Als Sie Baden-Württemberg verlassen haben, Sie sind dann in den Norden gegangen. Wie lief das? Also, was war denn der Plan?
Also, ich hatte nach meinem sozialen Jahr dann schon so ein bisschen die Idee gehabt, ich will was in Richtung Kunst machen und dachte erst mal freie Kunst. Da bin ich wieder von abgekommen, dann dachte ich, nee, das ist vielleicht, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie soll man denn leben von freier Kunst? Und dann habe ich die Version gewählt, Grafikdesign. Da konnte ich mir dann vorstellen, dass man da Jobs kriegt, die bezahlt werden und man vielleicht auch was mit Zeichnung machen kann. Und das war ein großer Glücksfall, dass das dann in Bremen geklappt hat, an der Hochschule für Künste. Das passte gut zusammen, da fühlte ich mich sehr, sehr wohl.
Weil Sie ja auch in Bremen geblieben sind, ist es praktisch Ihre Heimat geworden.
Ja, kann man schon sagen.
Also Sie lieben auch diese Stadt.
Doch, das ist eine ganz gute Stadt, also nicht zu riesig, aber auch nicht zu klein, gerade so die richtige Größe.
Nach dem Studium, was war denn der Einstieg in den Beruf? Das war zunächst mal, ging es ja auch noch Richtung Illustration, Werbung. Wissen Sie noch Ihren ersten bezahlten Auftrag nach dem Studium, wo Sie Ihr erstes Geld verdient haben?
Also ich habe einen guten Kunden relativ bald dann bekommen und das war der CEDAC Dachdeckerverband. Da habe ich dann so Kalender für gezeichnet zum Beispiel. Also da musste man dann immer die ganzen Dachdecker-Themen abdecken, Sturmsicherung, Dachstuhl.
Aber es war noch kein Dachdecker-Humor, sondern da ging es wirklich um Zeichnungen.
Ja, da ging es um Zeichnungen und auch für die Branchenzeitschrift habe ich eben auch manchmal was gezeichnet.
Der Dachdecker oder wie auch immer sie heißen mag. Wir wissen genau, es ja ich glaube,
das Dach heißt
das. Das Dach heißt es.
Ja. Und das war auf jeden Fall so ein super Kunde, weil konstant über die Jahre so ein Kunde, der immer wieder kommt, das ist eben Gold wert, wenn man frei arbeitet.
Weil man ja von irgendwas auch leben muss und genau. auch seinen Arbeitsplatz da in der Kartonagenfabrik bezahlen muss. Also es war am Anfang wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, davon zu leben. Das sind wir fast bei dem Universal Tellerwäscher, den wir vorhin gehört haben. Also gab es auch so einen Moment der Verzweiflung mal zwischendurch?
Immer mal so das Gefühl, ist das jetzt so ausreichend oder müsste es mehr sein? Das gab es schon oft die Überlegung, ja. Und es hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass das dann zunehmend mehr Cartoon wurde, wo ich ja eigentlich erstmal gar nicht so mitgerechnet hatte. Aber das ist jetzt schon der wichtigere Teil für mich geworden.
Also damals quasi so ein bisschen so ein Seiteneinstieg. Was war denn die erste Zeichnung von Ihnen, die tatsächlich in der Zeitung erschienen ist? Das haben Sie bestimmt nicht vergessen.
Oh.
Oder doch?
Also ich habe 2 Jahre lang mit meiner Kollegin Bettina Bexe für den Weserkurier gezeichnet. Da hatten wir wöchentlich eine halbe Seite. Aber jetzt ganz genau der erste
Welches
Cartoon.
Jetzt war? Ja, also das war praktisch Ihr Duo Mutterwitz?
Genau, ja. Das war super. Da hatten wir auch freie Hand und es war gut bezahlt. Also das war auch klasse Auftrag.
Jetzt stelle ich mir vor, dass man mit Zeichnungen natürlich auch, speziell wenn es dann in den politischen Bereich geht, auch polarisieren kann. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Sie ein Fass aufgemacht haben und Sie haben gar nicht gewusst, was Sie da erwartet und dann kam jede Menge Leserbriefe oder inzwischen Empörungskultur im Netz?
So einen richtigen Shitstorm hatte ich bisher nicht. Toi, toi, toi. Also was schon kommt, sind immer mal so Leserbriefe. Das gibt es öfters, wo jemand das blöd findet. Also meistens sind es negative, es gibt aber auch manchmal welche, die finden irgendwas toll und schreiben das. Aber häufiger leider ist das, wenn jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, das kommt häufiger vor.
Also wie vorsichtig müssen Sie auch sein, um nicht eine Lawine loszutreten? Sind das Gedanken, die Sie auch haben beim Zeichnen?
Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, das sind oft Cartoons, wo die Kolleginnen in dem Moment gar nicht damit gerechnet haben. Also das ist sehr unberechenbar, worüber Leute sich echauffieren. Und manchmal sucht vielleicht jemand dann auch nur nach einem Aufhänger für die Empörung. Und ich glaube, das jetzt immer vermeiden zu wollen, das wäre falsch, weil es geht ja auch wirklich darum, das hohe Gut der Meinungsfreiheit zu bewahren. Ja.
Denn es hat ja auch schon international schon Geschichten gegeben, wie die Empörung in Dänemark und weit über Dänemark hinaus, über die Mohammed-Karikaturen und dann natürlich Charlie Hebdo.
Genau, ja.
Was sie vermutlich auch sehr getroffen hat.
Ja, das war ein tierischer Schock für alle. Das war unglaublich einfach, ja. Da gab es eine ganz, ganz starke Aufmerksamkeit damals für Charlie Hebdo. Und gerade auch in Deutschland gab es unheimlich viel Interesse. Und dann hat das die Redaktion dazu bewogen, auch eine Ausgabe auf Deutsch rauszugeben. Teilweise mit den übersetzten Cartoons aus der Originalausgabe und teilweise mit deutschen Themen. Und da war ich mit einer der Stammzeichnerinnen, das war natürlich auch eine interessante, tolle Erfahrung, zu sehen, wie die arbeiten und wie die denken, was für einen Humor die verfolgen.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan im Gespräch mit
Miriam Wurster bringt schwere Themen auf Punkt und Strich.
Ja, gibt es denn auch mal Themen, Situationen, zu denen Ihnen wenig oder gar nichts Lustiges einfällt, was Sie dann zeichnen könnten?
Ja, eigentlich sehr, sehr viel. Also diese politischen Themen, die sind oft sehr theoretisch und sehr trocken und manchmal auch einfach nur schrecklich, jetzt wie diese Kriege. da lässt sich sehr schwer was drüber machen. Also was will man über Krieg einen Cartoon machen? Das sind dann, wenn man es dann doch macht, so vielleicht über Seitenthemen oder persönlich die gesellschaftlichen Situationen, was ich ja sowieso eigentlich ganz gerne mache, dass ich nicht Politiker zeichne nach Möglichkeit, sondern die gucke nach den Auswirkungen der Politik und nach dem, wie das sich auswirkt in die Gesellschaft oder in den Alltag. Das reizt mich.
Möchten Sie auch gern die Welt verbessern?
Ja, klar. Das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen durch. Ja, bin ich wahrscheinlich schon so ein bisschen die Idealistin. Und das Schöne ist ja, mit der Zeichnung kann man ja alles machen, was man sich erstmal ausdenken will. Also man kann die Welt auch mal so darstellen, wie man sie gerne hätte oder wie man sie lustig findet.
Was sind denn die Quellen, die Sie wieder auffüllen mit guten Ideen? Also Sie müssen ja immer wieder irgendwie liefern, aber man braucht ja, kann ja nicht immer nur ausgeben, sondern man braucht ja auch irgendwie mal wieder was reinkommt so.
Ja, das.
Was ist es in Ihrem Fall? Sind es Bücher, Filme, Begegnungen?
Eigentlich ganz viele Situationen. Es sind auf jeden Fall Begegnungen, Gespräche mit Bekannten oder Freunden. Man schnappt was beim Fernsehen auf. Ich lese sehr, sehr viel im Internet zu den Themen und lese mir aber auch viel die Kommentare durch, weil das auch gut ist, gutes Material oft für die Assoziation. Ja, dann, wenn man nicht unter Zeitdruck steht, dann ist es tatsächlich ein gutes Mittel, ein Stück zu gehen. Irgendwie laufen die Gedanken dann anders. Es ist gut, Bilder sich anzugucken, die schon da sind. Eins meiner wichtigsten Instrumente ist mein Skizzenbuch, also wo ich immer reinkritzel, das mache ich dann auch noch analog mit Bleistift oder Kuli, wo ich erstmal alles festhalte, was vielleicht noch oder überhaupt noch nicht fertig sein muss, sondern nur Assoziationen oder Schnipsel oder lustige Sachen, die ich aber noch nicht verarbeiten kann in dem Moment.
Und später kommt's dann mal.
Genau.
Oder Sie sind auf einer Raststätte zu Gast und müssen da beim Klo auf Sunnyfair gehen. Da sehe ich eine Zeichnung von Ihnen zum Beispiel in Ihrem Buch. Da sieht man also einen Tempel in Griechenland, so alte Säulen. Und beim Einlass zu diesem Tempel ist also quasi so eine elektronische Sicherung, wie man sie auch von Sunnyfair kennt. Und oben auf dem Tempel ist also ein neu gebautes Leuchtschild, da steht drauf, dass das Orakel von Sunnyfair und Untertitel der Zeichnung Privatisierung in Griechenland.
Ja, das war tatsächlich mein erster Cartoon, der einen Preis ergattert hat beim Deutschen Karikaturenpreis. Das ist ein richtig großer, eigentlich mit der wichtigste oder einer der wichtigsten Wettbewerbe in Deutschland und ein großes Treffen von allen Kolleginnen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und also, da habe ich damals den zweiten Preis damit gemacht.
Also auch Preise tragen einen, denn man muss ja auch von irgendwas leben. Und viele Zeitungen ächzen ja gerade wegen des Verlusts von Auflage und Abonnenten. Die Taz zum Beispiel gibt es wochentags nur noch online. Was bedeuten denn all diese Dinge für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Das ist ja schon schwierig. Also das spürt man. Also ich habe ja auch für das Neue Deutschland lange Jahre gezeichnet. Und die haben jetzt auch nur noch online bis auf die Wochenendausgabe und haben auch weniger Cartoons drin. Und das ist für uns schwierig, also weil das doch auch das klassische Medium für uns ist, die Zeitung, die Tageszeitung. Und das bricht so ein bisschen weg.
Es gibt ja noch eine Anfechtung und das ist KI. Was bedeutet das denn für Sie und Ihren Berufsstand?
Also das macht große Angst. Da ist ja wahnsinnig viel möglich und wir wissen noch gar nicht genau, wie sich das jetzt genau entwickeln wird. Aber das ist beängstigend auf jeden Fall.
Weil es sein kann, dass mindestens, sag mal, Ideen geschaffen werden durch KI, aber vielleicht dann auch irgendwie durch die Zeichnungen. Eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, oder?
Ja, also man kann dann eingeben, zeichne, mach mir einen Cartoon im Stil von und dann könnte man, also wenn man jetzt selber nicht zeichnen kann, damit seine eigenen Cartoons entwickeln. Oder man sagt der KI auch gleich, ja, macht die Pointe auch gleich dazu. Wie weit das gehen wird, kann ich nicht so richtig einschätzen. Aber ich glaube, so die Standardwitze sind damit schon verbrannt. Also Inselwitze, solche wiederkehrenden Sachen, die immer wieder sich wiederholen und ein bisschen variiert werden, das wird KI, schätze ich, komplett übernehmen. Und mit Glück bleiben die skurrilen Ideen, die abwegigen Sachen. Ich hoffe mal, dass die KI das noch nicht so bald raus hat.
Also dass gerade eigentlich sozusagen ihre Art zu zeichnen und zu denken nicht nachzuahmen ist, weil es zu sehr vielleicht auch um die Ecke geht. Ich wünsche Ihnen das wirklich sehr und sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Miriam Wurst. Da sagen Sie uns noch, worauf Sie sich gerade freuen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat Spaß gemacht. Worauf freue ich mich? Jetzt auf einen Kaffee gleich.
Dann einigen wir uns darauf. Wir trinken aus der Ferne Kaffee, Sie in Bremen, ich in München. Unser Dank. Gast war das, die Cartoonistin Miriam Wurster, die uns aus Bremen zugeschaltet war. Ihr Buch Schrei mich bitte nicht so an ist beim Antje Kunstmann Verlag in München erschienen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
Herzlichen Dank.